richtig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Torben Dill und heute in der Donnerstagsfolge ein bisschen unter Zeitdruck und Feinstaubbelastung. Tobias Dannenberg, schön, dass du da bist.
Ja, nice. Ja, danke für die herrliche Vorstellung. Ja, und da, jetzt muss ich natürlich kurz einen Satz dazu sagen, ne? Weil sonst fehlt ja hier ein das Insider.
Das ganz gut.
Sonst ja, wie so Staub.
Ja,
ja, wir haben halt.
Staub,
musste, ich
Staub,
musste, ich
Tobi,
musste.
Tobi wäscht sich einfach nicht und räumt einfach nicht
genau,
auf. Das ist der Punkt.
Ich nehme das Wort Frühjahrsputz sehr ernst. Also das heißt, ich putze...
Ja, genau, im Dezember.
Ja, stimmt, falscher Monat. Aber ich putze nur einmal im Jahr. Nee, ich musste gerade...
Dann wird es jetzt langsam knapp, ne?
Also ja, das ist wie mit diesem einen Zahnarzttermin, den man jedes Jahr braucht. So, wo du dir einfällt, ich muss noch zur Kontrolle. Und dann im Dezember,
ich
hätte noch mal früher kommen können. Hätte ich.
Ja, danke für die Info.
Hätte ich nicht, hatte Stress. Benutzt du die Zahnseide dann weg? Ja. Nee, aber auf jeden Fall musste ich unsere Treppenstufen hier abflexen. Da waren noch Klebereste von diesem richtig ekligen alten PVC-Belag, der da drauf war von den Vorbesitzern. Und Alter, wirklich, boah, plus den ganzen Putz, der da noch rumflog, den man abgeschliffen hat. Und jetzt diese Klebereste, ich glaube, wir haben es schon in der Vorbesprechung gesagt. Also Football, nein, das sagen wir nicht live. Das dürfen wir nicht live sagen.
Das sagen wir nicht live.
War auf jeden Fall nicht
aber
gesund.
Weißt du, was das Schöne ist? So, bei PVC-Boden, glaube ich. Das ist so etwas, normalerweise alle ekligen Sachen und unschönen Sachen sagt man grundsätzlich, wenn man halt ein Haus renoviert, schiebt man auf den Vorbesitzer. Bei PVC-Boden ist sich halt auch jeder zu 100% sicher, dass es vom Vorbesitzer ist, weil man das in der Form, glaube ich, heute einfach nicht mehr macht.
Ja, und genau, also PVC-Boden auf den Treppenstufen und an den Seiten eine Holzvertäfelung. Überall, nicht nur an den Seiten, auch an der Decke. Das ist 70er.
Genau. Das ist einfach so ein Punkt, das macht man heute nicht mehr.
Ja, oder einen Teppich komplett verlegen. Vor allem im Keller. Wir hätten einfach den Teppich im Keller komplett verlegt gehabt. Nicht als wir eingezogen sind, aber irgendwie davor, weil dann hatten sie nämlich das, was man mit dem Teppich nicht haben will. Einen Wasserschaden, die Pumpe ist ausgefallen, als sie im Urlaub waren. Und das ist halt immer das Ding.
Komisch.
Wasser im Keller und dann Teppich. Ja, ich weiß gar nicht, ob die vorher einen Teppich hatten. Ist auch völlig egal. Teppich im Keller, nicht gut. Auch wenn es die Füße wärmt, aber dann einmal Wasser, vorbei.
Fußbodenheizung, Leute.
Ja, ganz schön komplex zum Nachrüsten. Naja, Tom.
Zum Nachrüsten richtig ätzend, ja. Also so stelle ich mir das tatsächlich auch vor. Und ich spreche ja natürlich jetzt hier aus der Position, keine Fußbodenheizung zu haben und einfach kalte Füße.
Und nie eine verbaut zu haben.
Richtig. Das stimmt nicht.
Nee?
Ich hab beim Verbauen einer Fußbodenheizung geholfen.
Aber so die...
Also ich war natürlich das Helferlein vom Helferlein so ungefähr so und hab dann so... Ja, hier ist der 14er Schlitz. Ich lauf los. Ja, gar kein Problem. Ja, ich kümmere mich ums Essen.
Torben, das ist ein Hammer, kein Schlitz.
So, aber ich habe geholfen. Ja. So, Torben, Mann.
Oh Mann. Ja. Nee, aber Torben, weißt du, was richtig, 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 bevor ich dich frage, wie es dir geht, was mich gestern richtig gehypt hat?
Mir geht's gut, das können wir abklären.
Okay, Haken dran. Joe Hayden, unser Football-Quark-Star der vergangenen Woche für die Defense, hat unseren Beitrag geliked. So, ich will jetzt hier nicht fanboy-mäßig sein.
Das war der Original-Account.
Ja, der Original-Account. Ich will jetzt hier nicht fanboy-mäßig sein, aber ich habe mich ein bisschen gefreut. Einfach aber auch, weil ich so krass finde, wie klein die Welt ist. Überleg mal, hier sitzen zwei Typen in ihren jeweiligen Büros, halten einen Football-Podcast mit, weiß ich nicht, wie vielen Followern auf Spotify, aber unter 200 auf Instagram. Noch, das ändert sich ja noch, aber noch ist es so. Und der Spieler aus den USA, über den wir hier gesprochen haben, liked unser Beitrag.
Der Millionär.
Ja. Die Welt ist so klein geworden. Ne? Die ist so zusammengeschrumpft. Jeder kann jeden erreichen, egal von wo und wer er ist. Das ist crazy. Das ist mir dabei so ein bisschen bewusst geworden. Stell dir mal vor, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Also, dass die Leute im Fernsehen gesehen und das war's.
Richtig, die Möglichkeit hätte es halt einfach vor 20 Jahren nicht gegeben. Und deswegen, Social Media ist nicht nur Gefahr, sondern auch Chance.
Ja. Aber wie mit allen Dingen, die schön sind, in den richtigen Dosen.
Ja, definitiv. Und reguliert wäre ganz gut.
Ja. Okay, Tom.
Kann man glaube ich so sagen.
Tom, wollen wir zu den allgemeinen NFL-News kommen?
Wir müssen noch unsere Spotify-Rankings erwähnen. Man kann jetzt bei Spotify die Folge liken, bewerten, mit Sternen und so. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das für uns macht. Also man sieht unser Ranking mittlerweile schon. Das heißt, wir haben genug Bewertungen gekriegt, dass man das offiziell sieht. Aber wir würden uns natürlich noch über viel mehr Bewertungen freuen. Das pusht unseren Podcast nämlich nach oben.
Ja, kann ich nichts dazu ziehen.
Und morgen ist Heiligabend. Morgen 6 Uhr geht die Sonderfolge mit Thorsten Sell online. Die weit eine weitere Reihe aus mentaler Druck im Leistungssport. Auch hier nochmal Werbung gemacht.
Sonst noch was?
Muss ich noch sonst irgendwas
loswerden? Ich habe auch gerade überlegt, aber ich glaube nicht.
Wir haben eine krasse ELF-News, die ich gern reinbringen würde.
Ja, erzähl.
Keanu Ebanks wechselt zu den Breslau Panthers.
Mega.
Und Keanu Ebanks ist deshalb interessant, weil O-Liner war bei den Hamburg Sea Devils und vorher bei den Hildesheim Invaders und ist damals 2018 als D-Liner zu den Hildesheim Invaders gekommen. Und jetzt kann ich mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil damals wir eigentlich eine sehr, sehr solide D-Line hatten. So mit Janosch, Sammy, Eike, Marc Klassen, mir, Chris Lever nicht zu vergessen. Also da war schon, war schon GFL-Potenzial da. Und hat man damals gesagt, ja, okay, wir haben den Import zwar da, aber wir stellen ihn nicht auf seine angestammte D-Liner-Position, sondern wir stellen ihn als O-Liner hin. Und da ist er dann mega erfolgreich geworden. Also es war dann auf einmal gleich im ersten Jahr Starting Linker Tackle und in Hildesheim über die nächsten 2 Jahre und ist dann bei den Hamburg Sea Devils dann auch gleich durchgestartet und ist jetzt in Breslau.
Mega Karriere.
Also deswegen.
Ich weiß noch, wie wir da standen beim Tryout und uns beide angeguckt haben und gesagt haben, na, jetzt End ist er noch roh, würde ich sagen. Das klingt auf Deutsch komisch.
Ja, aber genau, roh. Roh-Diamant. Das war das richtige Wort. Er war halt schnell.
Ja.
Ne? Und jetzt als O-Liner mega, mega Entwicklung gemacht. So würde ich es einfach formulieren.
Das auf jeden Fall. Ich mache ja nochmal eine Berichtigung, weil sowas, zu sowas muss man auch stehen. Ich habe gesagt, der Jake O'Connell, der mit den Barcelona Dragons gesigned hat, ich glaube von Leipzig Kings oder so, weil die Jerseys genauso aussehen. Aber nein, er kommt von dem Division 3 College aus den USA. So, Berichtigung an dieser Stelle. Auch das macht Journalismus aus. Er spielt auf jeden Fall für die.
Nee, das macht Journalismus eigentlich gar nicht aus.
Doch!
Also, das ist der Anspruch, den du an Journalismus hast, aber es ist nicht das, was Journalismus ausmacht.
In der Zeit kriege ich immer so eine, ja, und hier berichtigen wir nochmal den Artikel aus der vergangenen Woche.
Ja, für dich ist aber, es gibt ja nicht nur die Zeit.
Ja, gut, ich habe uns schon ein bisschen.
Das ist eine Form von Journalismus.
Ich habe uns schon ein bisschen Niveau attestiert hier, ja. Also, das.
Sind wir der Zeit-Podcast der American Football
Team? Wenn die Zeit das möchte, dann bin ich das.
Sie könnten ja, ich meine, die haben eh 35 Podcasts, ja, ne? Also,
und ich glaube,
noch die Zeit.
Ich glaube, mit denen, die Podcasts produzieren, die heißen Pool Artist, die brauchen wir aber am Dienstag nicht, weil unsere Soundqualität ist am Dienstag besser.
So.
Okay, komm, Tom.
Wie versaue ich einen zukünftigen Auftraggeber? Ich disse ihn vorher.
Ja, ich hab die Wahrscheinlichkeiten abgewogen. Ne? Und das ist noch unwahrscheinlicher, als dass die Lions die Cardinals geschlagen. Ach, warte, das ist ja möglich. Nein, aber ja. Tom, komm, ich würde sagen, wir kommen zu den allgemeinen NFL-News. Le'Veon Bell, der mit den Bucks gezeigt hat. Ist witzig, weil er noch die Ansage gemacht hat, dass er sich jetzt eigentlich mit Jake Paul boxen wollte. Ja. Hat wohl doch wieder andere
Pläne. Hat er sich wahrscheinlich nochmal anders überlegt. Ist halt auch die bessere Idee, würde ich sagen.
Ja, ich würde.
Was ich bei Le'Veon Bell immer sagen muss, dadurch, dass Antonio Brown auch da ist, fühle ich mich dann immer so ins Jahr 2016 zurückversetzt. So Antonio Brown und Le'Veon Bell spielen eine hammerkranke Offense, aber die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Aber sie haben jetzt Brady und die Offense an sich, in der sie spielen, kann krasser sein, aber sie ist halt nicht mehr so abhängig von Antonio Brown und Le'Veon Bell. So.
Ja. Ja, mal gucken. Und Antonio Brown hat gezeigt, dass er immer noch krass spielen kann. Le'Veon Bell nicht. Schauen wir mal.
So.
Schauen wir mal.
Ja.
Also ich habe gerade nochmal hier News gecheckt. Okay, die Pro Bowl Roster sind draußen. Die gehen wir jetzt nicht durch. Die Zeit haben wir nicht. Aber die sind draußen. Die könnt ihr euch anschauen. Was haben wir aber?
Hast du schon einen Snap oder so? Das hätte ich zum Ende der Folge angesprochen. Einfach so.
Ja, dann
fällt dir einer
machen
auf.
Wir das am Ende. Ich habe hier die Listen offen,
ja.
Dann gucke ich nochmal, wenn du irgendwas erzählst, schnell drauf. Also ich habe es mir alle so einzeln angeguckt, aber jetzt gibt es nochmal die Gesamtübersicht. Da gucke ich gleich nochmal drauf, ob mich irgendwas so richtig schockt.
Ja.
Spontan fällt mir nur ein, Joe Burrow hätte es mehr verdient als Lamar Jackson irgendwie, aber so aus dem Bauch heraus.
Ja, das sage ich auch und damit können wir es quasi abhandeln. Okay. Und weißt du, wer es auch aus Football-Quark-Sicht verdient hätte? Wer fehlt? Wen hypen wir? Also
Dalton Schultz fehlt? Oder?
Ja, Dalton Schultz, aber nein, wer fehlt aus Football-Quark-Sicht? Wer hat hier richtig viele Erwähnungen und ist auch für sein Team richtig, richtig wichtig? Also noch wichtiger als Dalton Schultz und Tyler Boyd.
Nee, komm, sag jetzt.
Cordarrelle Patterson.
Ah, Mann. Okay. Ja, das ist krass, aber die Frage war wahrscheinlich, auf welcher Position ordnen wir hinzu? Also Running Back gibt es bessere und auf Receiver gibt es bessere.
Das stimmt und wahrscheinlich hat er so auf Running Back so ein paar Dings gekriegt und dann auf Safety nochmal drei.
Ja, genau. Und das wird halt aber nicht summiert. Khalil Mack hatte das mal geschafft, als Outside Linebacker und Defensive End in den Pro Bowl gewählt zu werden. Das ist nice.
Ja, und ich glaube, Cordarrelle Patterson fehlt halt auch so ein bisschen die Lobby. Deswegen wählt den halt keiner.
Ja.
Aber so was, der Pro Bowl ist halt eine Beliebtheitsskala und deswegen kann ich es mir halt auch vorstellen. Deswegen ist es Lamar Jackson halt gewählt und Joe Burrow nicht.
Ja. Guck gerade mal, so. Überrascht hat mich Denzel Perryman. Den haben die Chargers abgegeben, der ist bei den Raiders, aber gut, der konnte halt mal gesund bleiben. Dann hat er auch gezeigt, dass er ein guter Runstopper ist. Und ansonsten.
Und es sind die Raiders, das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Die Raiders haben eine riesige Fanbase.
Ja, das stimmt.
Also von der Leistung her ist Perryman trotzdem kein Pro Bowler.
Ja, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber würde ich auch so sagen. Okay, egal. So.
Also der macht halt eine Menge Tackle, aber mehr.
Ja, ist ein guter Runstopper. Er ist eher so ein Oldschool-Linebacker.
So.
Okay, was haben wir noch? Austin Eckler auf der Covid-Liste und hat offiziell damit mein Halbfinale im Fantasy-Football ruiniert. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Weil ich meine, es geht...
Kannst du ihm das bitte schreiben?
Ich habe so viele Leute, die verletzt sind. Ne? Wirklich, mehr Verletzte als Leute, die spielen können. Und Eckler war so meine letzte Hoffnung. Weil gegen die Texans, Nummer 32 in der Run-Defense, 145 Yards pro Spiel. Und ich so... Ich habe jetzt schon Justin Jackson angefordert in der Liga, weil ich glaube, es ist scheißegal, wer gegen die Texans läuft.
Ja, Tobi wird jetzt Spielertrainer seines eigenen Fantasy-Teams. Steht er da mit Jersey am Rand.
Ja. Ey,
ich kann mich einwechseln, gar kein Problem. Leute, ich mache hier auch Punkte.
Genau, mehr als die Hälfte meines Teams. Oder zumindest genauso viel, nämlich null.
Ja.
So, und was haben wir noch? Die Jets, ach, Covid begleitet uns weiterhin. Die Jets haben 15 Spielerstand gestern auf der Covid-Liste. Unter anderem Headcoach Robert Saleh und Wide Receiver Elijah Moore. Das wird ein Problem. Wird ein Problem.
Hey, ich würde gegen die Jaguars auch nicht antreten wollen.
Ja, okay. Das kann natürlich auch der Grund sein. Okay, das war's. Also ich habe nicht mehr. Viel mehr ist nicht passiert. Hast du noch irgendwas?
Ja. Perfekt.
Alles klar.
Wir müssen weitermachen.
Let's go.
Tobi, ich werde jetzt hier dich mal ein bisschen zitieren. Ne? Also wir müssen ein bisschen hasseln.
Ja, komm. Okay.
So. Das ist tatsächlich ein Tobias Dannenberg-Satz. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen hasseln. Und dann das dreimal wiederholen und damit schon so viel Zeit wieder von der Uhr nehmen, dass das Hasseln nichts bringt, weil man dann
aber schön, so viel Zeit verbraucht. Schön, dass du mir sagst, komm, wir müssen uns beeilen und dann den Monolog übers Hasseln hältst. Let's go, Torben!
Das war der Witz.
Okay, komm mal zur NFL. Willst du jetzt schon dein Spielchen machen oder wollen wir erst über die beiden Spiele noch sprechen, die ausstehen?
Wir sprechen erst über das. Über die beiden Spiele.
Okay.
Über welches Spielchen?
Naja, dein Rumgepfeife. Ich wusste nicht, wann du deine Werbung
platzierst. Spielchen nennst du das? Das bedeutet eine Werbeeinblendung für dich. Spielchen.
Nein, das bedeutet eine Werbeeinblendung bei Football-Quark für mich.
Ja, let's go. Game Day Week 15.
Okay,
Washington gegen Philadelphia.
Washington gegen die Philadelphia Eagles. Und das haben die Eagles 27-17 gewonnen. Und das Washington-Football-Team hatte genau zwei Sachen, die sie schaffen mussten, um dieses Spiel zu gewinnen. Sie mussten selber den Run etablieren, weil sie mit ihrem Third-String-Quarterback gespielt haben, Gilbert. Und sie mussten den Run stoppen.
Warte, einen Moment. Ich wollte es jetzt einzeln abhaken. Punkt 1, nicht geschafft.
genau. Punkt 1, nicht geschafft. 63 Yards hatten sie erlaufen. Und am Ende mussten sie trotzdem 31 Mal werfen, weil sie hinterher hingen. Also 63 Yards, das reicht halt nicht. So. Und dann Punkt 2, sie müssen den Run stoppen. Haben sie das geschafft?
Sagen wir es so, ich gucke mir kurz an, Miles Sanders hat mit 18 Carries, also auch jetzt nicht sonderlich viel, 131 Yards erlaufen. Ich würde jetzt einfach per se sagen, wer bei 41 Carries 238 Yards und zwei Touchdowns zulässt, auf dem Boden, übers Run-Game, der hat den Run nicht gestoppt.
Es ist halt echt wirklich Sanders. Howard, der hatte ja auch 15 Attempts für 69 und Hurts hatte die Touchdowns. Zwei Rushing Touchdowns bei 38 Yards und 8 Attempts. Also, sie haben definitiv nicht den Run gestoppt. Sie haben nämlich 238 Total Yards gegen die Number One Rushing Offense zugelassen. Und Jalen Hurts hat auch noch zusätzlich für 296 Yards geworfen. Normalerweise sieht so eine Statistik ja so aus, die Eagles rushen für 200 plus Yards und Jalen Hurts wirft für 50, gefühlt. Ne?
Ja. Aber es ist halt auch so, Washington ist mit Gilbert an. Heißt der Gilbert oder heißt der Gilbert? Das ist mir egal. Ich spreche den immer Gilbert aus, weil früher in der NBA Gilbert Arenas gespielt hat.
Das klingt aber so, wie wenn ein Deutscher versucht, Englisch zu sprechen. Da ist bestimmt Gilbert.
Ja, genau. Gilbert.
Keine Ahnung.
Ja, deswegen, das klingt richtig falsch und so möchte gern Englisch, aber es kann auch richtig sein. Aber es ist auch, ist mir auch relativ egal. Auf jeden Fall, der reicht als Starting QB halt auch nicht, gerade wenn du nicht laufen kannst.
Ja.
So. Und dann hat die Eagles, wenn man jetzt auch noch erwähnen muss, es ist zwar nicht nationaler Titan-Tag, aber gefühlt schon. Dallas Goedert, 135 Yards Receiving mit 7 Receptions. Kann man machen.
Ja.
Also nach Kelce, Kittle, Andrews, Dalton Schultz hat auch Goedert abgeliefert. Und ja, das Washington Football Team jetzt auch noch ohne Heinicke muss halt laufen können. Und ansonsten funktioniert das nicht. Und die Eagles, Jalen Hurts hat für mich gezeigt, er ist der Starter. Also ich habe das vorher auch schon gesagt, aber er ist der Starter. Und genau, er hat es bewiesen. Und ja, Minshew ist ein sehr, sehr guter Backup, aber der Starter mit dem höheren Ceiling ist Jalen Hurts.
Ja.
Ausrufezeichen.
So, und dann lass uns dieses Spiel in einem Satz runterbrechen. 63 Rushing Yards gegen 238. Ende der Story. Okay.
Fertig.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Und das haben die Los Angeles Rams mit 20-10 gewonnen. Das Krasse ist, wenn man bedenkt, dass die Rams bis zu 29 Spieler auf der Reserve-Covid-Liste zwischenzeitlich hatten. Und ich glaube, immer noch 16 stehen drauf.
Ja. Ja, aber du musst ja bei den Rams auch sehen, dass die einmal ein sehr stabiles System haben. Und sie haben Starspieler. Sie haben halt punktuell Starspieler und den Rest füllen sie halt so auf, dass die Spieler beispielsweise, der Strong Safety, der muss halt beispielsweise zwei gute Eigenschaften haben, aber der muss kein Starspieler sein. Der Outside Linebacker muss halt schnell und groß sein und lang, muss aber beispielsweise nicht der Beste in Pass Coverage sein. So wählen die ja ihre Spieler aus, ihr Füllmaterial, aber davon haben sie halt dann immer viele. Und ihre Säulen, das sind dann halt Starspieler. So ist dieser Kader ja irgendwie konstruiert. Und da hat sich gezeigt, das hat funktioniert. Jetzt gegen die Seahawks. Muss man auch sagen. Die Seahawks sind gerade nicht das Maß der Dinge. Es ist jetzt die erste Losing Season von Russell Wilson. Ich wurde vor der Saison für die Prediction noch richtig hart auseinandergenommen. Wollte ich nochmal erwähnen.
Haben wir eine Lobby und sind trotzdem nicht das Deutschland-Team.
So.
Sondern kann er das.
Aber, das ist
ja, es ist so. International-Team für, ey, das sind nur Facts. Ich lüge ja hier nicht.
Ja, absolut. Absolut. Das ist ja tatsächlich so.
Also.
Aber es ist halt hart. Wen man wirklich erwähnen muss, ist Cooper Kupp auf Seiten der Rams. Das ist krass. Also, natürlich, Stafford war gut, Sony Michel war gut, aber Cooper Kupp schon wieder 136.
Was muss er denn noch tun, damit er für dich ein Number One sein kann? Weil auch die Präsenz von OBJ ändert da nichts dran, weil der hatte einen Catch für 7.
Er ist bei den Rams, ich sage, also nochmal, er ist bei den Rams gerade der Nummer 1 Receiver, er wird auch so eingesetzt. Punkt. Aber er ist nicht der Nummer 1 Receiver, den du im klassischen Sinne als Ex-Receiver rumschiebst und durch die Gegend bringst. Auch wenn, ich habe es nachgeguckt, er ist auch nicht nur Slot-Receiver. Er wird 50% Inside, 50% Outside eingesetzt, aber er kriegt für jemanden mit so einem Workload verhältnismäßig wenig Double Coverage, sondern wird immer so isoliert, dass er halt das One-on-One-Matchup schlagen kann. Das ist immer das Ziel des Systems, wenn er die Bälle
Also glaubst du, Cooper Kupp in einem anderen System wäre nicht so gut?
Ich glaube, Cooper Kupp in einem anderen System wäre nicht so gut, aber so ist das halt bei Receivern. Also das ist, finde ich, jetzt auch gar nicht
verwerflich. Also ich meine damit jetzt ein signifikanter Unterschied, nicht, dass er nicht 1600 Yards oder was er da hat, sondern unter 1000.
Cooper Kupp wäre immer ein mega guter Spieler, der mega wichtige Plays für dich macht. Aber ich sage, Cooper Kupp wäre nicht der dominante Spieler ohne dieses System.
Er ist auf jeden Fall der krasseste Fantasy-Spieler dieses Jahr. Ich hatte so für meinen Cousin mitgefiebert in der Liga, habe dann geguckt, er hat mehr Punkte. Welche Spieler fehlen seinem Gegner noch so? Ja. Goddard und Kupp. Na gut, er hat verloren. Genauso ist es auch gekommen. Ja. Also Cooper Kupp, crazy season. Was mich auch überrascht hat bei den Rams, Sony Michel hatte trotzdem die meisten Attempts mit 18, obwohl Henderson zurück ist. Mhm. Und aus den 18 Yards hat er 92 gemacht, scheint sich da als Number One Black Back zu etablieren. Und bei den Seahawks, was ist eigentlich mit Metcalf los? In den letzten 7 Spielen hatte er nur 1 mit 60 Yards und in der ganzen Season nur 1 mit 100 Yards plus 107.
Ja, das Ganze, also die ganze Saison läuft eigentlich für ihn nicht. Ich bin auch, ich finde Metcalf krass. Also körperlich krass, so wie ihn jeder krass findet. Er ist, glaube ich, auch kein Top. Also ich weiß immer nicht, bei ihm ist er ein Top-10-Receiver?
Ich glaube.
So für alles, overall.
Ich glaube, Metcalf hat einen riesen Medien-Hype. So.
Genau, weil er halt krass aussieht.
Einen krassen Körper hat, auch ein guter Receiver ist, aber der Medien-Hype hebt ihn nochmal auf ein noch höheres Level. So, und er ist nicht mal der Number-One-Receiver bei den Seahawks. Das ist Lockett.
Ja, aber ich muss halt da wieder, wenn wir jetzt wieder auf den Vergleich Cooper Kupp und Metcalf ziehen, ich glaube.
Schwierig.
Also der more skilled player, also der mit den besseren Fähigkeiten als Footballspieler, ist ja definitiv Cooper Kupp. Und da ist es nicht mal knapp.
Ja.
Metcalf lebt halt auch so ein bisschen von seinem Körper.
Auf jeden Fall. Okay, das waren die beiden Spiele. Torben, dein Einsatz?
Jetzt kommt Werbung. American-Footballshop.de gibt euch mit Quark 10 10% auf alles außer Feldtore und Wetterhelme. Deswegen solltet ihr kein Feldtor oder kein Wilder-Helm brauchen, sondern alles andere in der NFL, könnt ihr jetzt noch Weihnachtsartikel mit sehr viel Rabatt sammeln und zusätzlich 10% mit Quark 10 kriegen. Deswegen geht auf american-footballshop.de und sichert euch mit Quark 10 10% Rabatt.
Werbung Ende. Sehr schön. Kommen wir zu den Predictions. Beginnen wir mit dem Donnerstagsspiel. Die San Francisco 49ers gegen die Tennessee Titans. Was ist hier dein Pick, Tom?
Meiner Meinung nach die 49ers. Aus Gründen. Einfach die 49ers haben, also wenn ich mir beispielsweise das Run-Game der 49ers angucke, dann ist das so spielerunabhängig. Und ich glaube, dieses spielerunabhängige Run-Game ist das, was sich die Titans gerade wünschen würden. Weil ja, sie können auch laufen, aber sie laufen halt ineffektiv. Und sie haben gerade keine Receiver, die Matchups gewinnen. Das wäre die Chance gegen die 49ers. Aber ich halte diese Offense für so gut gecoacht immer noch, dass sie halt immer ein System finden. Ja, Donnerstagsspiele haben ihre eigenen Gesetze. Und ja, die Titans können auch gerne mal überraschen. Aber Sieg 49ers mit mindestens mit mindestens 200 Yards-Spielern. Ein Receiving 100 Yards, ein Rushing 100 Yards.
Nice, wir sind hier schon direkt eine Over und Under eingebaut. kann ich mir vorstellen. Ich gehe mal mit Jimmy Garoppolo. Mit dem Running Game hast du völlig recht, aber auch Jimmy Garoppolo in den letzten 5 Spielen einer der Top 4 QBs, was Effizienz angeht. Er funktioniert und er funktioniert auch, weil das System um ihn herum funktioniert. Und deswegen wird er nicht dazu gezwungen, großartig Fehler zu machen, oder er wird nicht dazu gezwungen, hier Big Plays zu forcieren. Und bei den Titans in den letzten 4 Spielen hatten sie 3-mal das Turnover-Battle verloren, und zwar deutlich. Das eine Mal, wo sie es gewonnen haben, haben sie auch das Spiel gewonnen, aber sie haben es 3-mal verloren und dann auch verloren. Und unter anderem gegen die Texans. Deswegen, also Turnovers machen mir hier Sorgen. Von daher, ich gehe hier auch mit den San Francisco
49ers. Das ist dein Punkt bei den
Titans. Ja, weil es krass ist. Also das ist in den letzten Wochen ist das, finde ich, krass.
Ja, das ist gegen einfach auffällig.
Gegen die Patriots und gegen die Texans 0 Takeaways, aber x Turnovers, und letzte Woche dann gegen die Steelers ja auch schon wieder. Ja, so gewinnst du halt nicht. Vor allem nicht, wenn deine Offense nicht läuft. Dann darfst du sowas nicht weggeben. Ja. Okay, also wir beide San Francisco 49ers, außerdem sind die 49ers hart. Ja, die haben eine Streak von, weiß ich nicht wie viel, die sind motiviert. Okay, kommen wir zu den Samstagsspielen. Die Cleveland Browns gegen die Green Bay Packers.
Weiß man bei den Browns schon, wer alles wieder da ist?
Aber macht es einen Unterschied, ob Baker Mayfield spielt oder Mullins oder Keenum?
Nein, auf gar keinen Fall. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Für mich natürlich, also für mich ganz klar Sieg Packers, weil die Browns sind für mich die Antithese zu den Packers tatsächlich. Die Packers schaffen es, eine Offense am Laufen zu halten und durchgehend irgendwo gefährlich zu sein bei jedem Play und zum Not halt das Play so zu machen, dass zumindest der Drive am Leben bleibt. Und die Browns schaffen halt genau das nicht.
Ja.
Und deswegen Sieg Packers. So viel kann Myles Garrett alleine gar nicht reißen, dass er die Packers schlägt. Dass er alleine die Packers schlägt. Nein, das funktioniert
nicht. Bin auf jeden Fall, Baker Mayfield wird eine der QB-Stories, die richtig spannend würden in der Free Agency. Ja. Baker Mayfield, ja, Daniel Jones. Wie will
man den jetzt gerade bewerten?
Also. Ein Stück weit Derek Carr. Ich glaube, da werden wir ein bisschen Action sehen.
Dann ist halt für mich auch die Frage, also klar, also wir setzen wahrscheinlich Derek Carr beide über Daniel Jones und Baker Mayfield. Aber nach dieser Saison, wen schätzt du höher ein? Daniel Jones oder Baker Mayfield?
Naja, Daniel Jones hat sich nicht großartig verschlechtern können, also hat nicht an seinem Ruf, hat seinen Ruf nicht schädigen können, weil er kaum gespielt hat. Also das ist halt auch das Problem, wie bewertest du ihn, wenn er den größten Teil der Saison irgendwie verletzt ist, nicht den größten, aber schon viele Spiele verpasst hat. Aber Baker Mayfield, der hat wiederum gespielt, aber er hat nichts für sein Image getan, beziehungsweise da muss man auch sagen, er hat verletzt gespielt. Und das ist auch wieder ein Faktor, wie bewertest du das? Ich finde es schwierig. Baker Mayfield ist diese Saison mehr gefallen. Ja. Vorher hätte ich gesagt, Baker Mayfield, Daniel Jones ist auf dem gleichen Level geblieben und Baker Mayfield hat den Fahrstuhl genommen und ist zumindest auf die Etage runtergekommen, wo Daniel Jones steht und vielleicht sogar eine tiefer.
Ja, exakt so sehe ich das auch. Also gerade würde ich wahrscheinlich Daniel Jones über Baker Mayfield
setzen. Ja, und Baker Mayfield hatte die besseren Waffen, hatte die bessere Offense, in der er sich befand, denen er nichts gemacht hat. Absolut. Von daher, weiß ich nicht, wenn man die QBs mal tauschen würde, keine Ahnung. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Colts gegen die Cardinals. Spannendes Spiel.
Hier habe ich mein UI platziert.
Ist ein Colts-Sieg
dein UI? Ich sage, gegen die Cardinals. Gegen die Cardinals kann man, glaube ich, jetzt immer noch, also die Cardinals sind der Favorit. Und die Cardinals haben eine Schwäche, das ist die Run-Defense. Und die Colts haben genau diese konsequente Stärke, die Run-Offense. Und ich glaube, dass dieser Floor gerade gegen die Cardinals ausreicht. Und deswegen ist es mein UI. Natürlich sind die Cardinals gut genug, um trotzdem eine High-Powered Offense aufs Feld zu bringen. Aber die Colts gefallen mir gut. Die Defense der Colts gefällt mir richtig gut, dass sie auch das Passing-Game der Cardinals unterbinden können. Ja, und dann wird es spannend.
Ja, sehe das wie du. Die Arizona Cardinals können das Rushing-Game der Colts nicht stoppen und scoren einfach selber nicht genug. Kyler Murray hat kaum Touchdowns in den letzten Spielen. Also seit er wieder da ist, läuft es nicht so rund. Ja. Für die Cardinals wie in den vergangenen Seasons, zweite Hälfte der Season, da hinkt es so ein bisschen. Also ich sage hier auch die Colts, weil die mir einfach richtig gut gefallen, die sind gut gecoacht und es wird mich nicht überraschen. Die Cardinals werden so ein bisschen in die Playoffs stolpern und dann mal gucken, wie es dann läuft.
Für mich ist es halt einfach bezeichnend. Die Colts haben sich von Week 1 jetzt zu Week 16 weiterentwickelt. Also da merkst du, da ist ein Gameplan, da ist eine Entwicklung. Der ganze Kader hat sich irgendwie entwickelt, weil sie gut gecoacht werden. Die Cardinals, da ist das gleiche Problem wie letztes Jahr. Sie spielen halt immer noch denselben Kram wie am Anfang der Saison und entwickeln ihr System nicht weiter. Und das halte ich für gefährlich. Und das ist für mich auch gerade eine Kritik an Cliff Kingsbury übrigens. Also, weil du musst ein Offense-System auch weiter entwickeln können, dass du eine Offense lange auf dem Feld halten kannst.
Ja.
Weil die eigene Offense auf dem Feld zu halten, ist immer noch die beste Defense. So muss man es halt leider auch sagen.
Absolut.
Oh.
Und das klappt nicht so ganz. Und die Gegner gucken Tape. So.
Ja, genau. Also das ist nämlich der Punkt. Wir sind in der NFL.
Ich habe natürlich eben Quatsch erzählt. Die beiden Spiele, die wir eben besprochen haben, Browns Packers und Colts Cardinals, sind nicht die Sonntagsspiele, sondern sind die Samstagsspiele. Wenn sie denn so stattfinden. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Sonntagsspielen. Und ich habe eben auch auf die Colts getippt, aber mein UI ist das nächste Spiel. Die Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons. Und das ist für mich so eine 50-50-Chance. Entweder es gibt den Reality-Check für die Detroit Lions. Oh. Und das letzte Woche war eine Ausnahme. Und jetzt kommt wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja. Oder die Lions sind jetzt einfach richtig on fire. Und wenn es dann ein Team gibt, was sie dann schlagen können, dann vielleicht die Atlanta Falcons mit einer nur unterdurchschnittlichen Run-Defense, wenn Craig Reynolds wieder so performt. Vielleicht ja auch Williams zurück ist, ich weiß es nicht, Swift wahrscheinlich nicht. Den sollten sie am besten auch gar nicht mehr spielen lassen dieses Jahr, nicht unnötig verheizen. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Lions, die haben nichts zu verlieren. Die haben jetzt diese richtige Fuck-It-Mentalität. Wir haben gerade die Medienaufmerksamkeit, die wir so wahrscheinlich noch nie hatten nach dem Cardinals-Sieg. Und daraus schlagen wir jetzt Profit und schlagen jetzt das Falcons-Team, was ja auch gezeigt hat, dass es, sobald das Team gut ist, die Spiele nicht mehr gewinnen können. Sie können gegen, ihre Siege haben sie alle gegen Teams, glaube ich, mit Losing-Record, bis auf einen Sieg. Oh, gut, und die Lions haben natürlich jetzt absolut einen Losing Record, aber ich könnte es mir trotzdem an dieser Stelle vorstellen, dass die Detroit Lions hier irgendwie noch einen Upset schaffen.
Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, habe mich dann aber daran erinnert, dass ich nach dem ersten Sieg der Lions auch auf die Lions im zweiten Spiel gesetzt habe und da böse auf die Nase gefallen bin. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich nicht auf die Lions setze, sondern dass ich jetzt auf die Falcons setze, ist einfach nur meine schlechte Erfahrung mit dem Hype der Lions. Obwohl ich selber sozusagen auf dem Hype-Train sitze und mir gerade ein Picknick mache.
Ja, ja. Okay, also Lions für mich, Falcons für dich. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist vielleicht das wichtigste Spiel des Spieltages. Zumindest für die beiden Teams. Die Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals. Uff, schwer zu predicten.
Ja, ist mega schwer zu predicten. Weiß man mittlerweile, ob Huntley spielt oder Lamar Jackson?
Weiß ich nicht, aber ich glaube, es macht kaum einen Unterschied aktuell.
Sehe ich aktuell tatsächlich genauso, wenn nicht sogar durch das sichere Passing-Game tatsächlich ich Huntley gerade so ein bisschen favorisiere.
Ja, er ist nicht der bessere QB.
Also als einen angeschlagenen Lamar. So, also lieber einen fitten Huntley als einen 85% fitten Lamar Jackson.
Ja, genau, sehe ich genauso.
Und trotzdem, wir sind in der Matchup-Liga und ich halte das Matchup der Secondary Ravens gegen das Potenzial der Receiver der Bengals für so unausgeglichen, dass wenn die Bengals wirklich eine High-Powered Offense sind vom Potenzial her, dann müssen sie gegen die Ravens jetzt scoren. Da können wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, dass wir da irgendwas anderes sehen wollen, sondern die Receiver müssen sich hier gegen die Secondary durchsetzen, wenn sie wirklich so gut sein wollen, weil bei den Bengals sprechen wir halt ganz oft vom Potenzial und dann scoren die irgendwie 15 Punkte.
Ja, genau. Das ist das Problem in dieser Offense. Gegen diese Secondary musst du scoren, aber du hast auch die meist blitzende Defense und die zweitschlechteste Pass-Block-Offensive-Line der Liga. Ja. Also das wird auch spannend.
Ja, und fürchterlich. Also Joe Burrow ist der Typ, der am meisten gesackt wird.
Und das gegen die blitzfreudigste Defense. Das könnte böse werden. Und die Number-One-Defense gegen den Run. Und Joe Mixon hat in den letzten drei Spielen nicht einmal über 60 Yards gerusht und war immer unter 20 Attempts. Also das wird spannend. Wenn Burrow die Zeit kriegt zu werfen, dann gewinnen die Bengals, wenn nicht, dann nicht. Ich sag, die Ravens gewinnen das aber.
Ich sag, Sieg Bengals.
Ja, eigentlich,
bin Hype-Train-Bengals.
Ja, eigentlich ist das Football-Quark-Team irgendwo. Aber ich hab mich in letzter Sekunde umentschieden und mich für die Baltimore Ravens entschieden. So. Kommen wir zum nächsten.
Ich würde es ja Tyler Huntley gönnen, das ist so der Punkt. Also ich würde ja gerne, dass der einen Sieg herholt, damit er das in seinem Resümee stehen hat hinterher. Ja,
das würde ich auch feiern. Okay, nächstes Spiel. Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings.
Das Spiel fand ich tough zu tippen. Also ich bin jetzt hier mit den Rams mitgegangen, aber ich finde es halt immer schwierig, für die Vikings zu tippen, weil es ist bei denen halt immer alles möglich. Aber es ist auch immer schwierig, gegen die Vikings zu tippen. Weil es ist bei denen halt immer alles möglich. Und ich sage jetzt, nach der Bye Week gefallen mir die Rams besser. Sie wirken wie ein gefestigteres Team. Und sie können auch mit 15 Covid-Fällen auf einmal Spiele gewinnen. Und finden Wege, ein Spiel zu gewinnen. Und solange Cooper Kupp und Matthew Stafford fit sind, wird der Rest halt sozusagen drumherum in der Offense so ein bisschen geschrieben. Und in der Defense sind sie immer besser als ihr Potenzial. Weil wenn du mal Jalen Ramsey und Aaron Donald abziehst und dir einfach nur die Qualität der Spieler 3-11 anguckst, sind die Rams in der Defense, ja okay, noch Von Miller, also 4-11. Von den Namen her kennt die kein Mensch. So, und also da ist jetzt nicht die krasse Qualität da. Also sagen wir so, von den Namen her ist die Vikings Defense bekannter, also von der Starting 11, als die Rams Defense.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber trotzdem Sieg Rams.
Ja, bei den Vikings ist so, das letzte Spiel war da bezeichnet, weil es war zwar ein Sieg, aber es war ein furchtbares Spiel irgendwo mit Cousins für 87 Passing Yards oder sowas. Von daher, auch da kann man sich jetzt auf den Sieg nicht verlassen. Und bei den Rams geht es mir aber ähnlich. Ich meine, gegen wen haben sie schon? Also ja, sie haben gegen die Cardinals 30-23 gewonnen. Ich dachte, das wäre ein Statement. Und dann haben die Cardinals die Woche darauf 30-12 gegen die Lions verloren. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war das doch kein Statement. Ja, weil gegen die 49ers haben die Rams deutlich 31-10 verloren. Gegen die Packers haben sie verloren. Ich kann sie noch nicht ganz einschätzen, aber ich glaube, gegen die Vikings wird es wieder reichen. Aber es wird nicht schön. Aber es wird ein knapper Sieg für die Rams.
Es kann auch theoretisch, worauf wir achten sollten, Die Rams haben traditionell Probleme mit East, also North-South-Runnern, also Leute, die wirklich so downhill runterrennen. Das können sie in der Defense traditionell echt nicht gut stoppen, ja. Trotz Aaron Donald und ihrer ganzen Qualität. Dalvin Cook kann so laufen. Wenn sie Dalvin Cook ein sozusagen unter 100 Yards halten können, dann ist die Rams Defense wirklich, dann ist sie einen Entwicklungsschritt gegangen, weil sie das am Anfang der Saison gar nicht stoppen konnten.
Ja. Ja, das wird eines der Matchups sein, was dieses Spiel entscheidet. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Tipps auf dein Team?
Das ist wieder spannend. Ja, natürlich tippe ich auf mein Team. So, also das steht für mich gar nicht zur Debatte. Die Patriots haben jetzt gegen die Colts verloren. Aber sie haben halt gegen ein gutes Team verloren. Die Bills sind auch ein gutes Team. Aber die Patriots Pass-Defense ist für mich richtig, richtig stark. Die war auch gegen die Colts richtig stark, das hat man einfach gesehen. Die Run-Defense war okay, immer noch. Ich halte immer noch einen Run, wenn man einen Run zulässt, dann ist das halt, das versaut eine Statistik. Und Jonathan Taylor bei 28 Carries, bei knapp über 100 Yards zu halten, ist für mich immer noch eine Leistung. So, die Bills sind für mich, für mich ist ein guter Singletary schlechter als ein schlechter Jonathan Taylor im Run, in der Run-Offense. Wenn die Bills müssen es schaffen, sozusagen Josh Allen performen zu lassen, wenn er sozusagen die Runs kriegt, die designten Runs, dann ist es für die Patriots gefährlich, dann ist es auch für die Defense gefährlich, weil die selten einen wirklich abstellen dafür, dass er den QBs beimacht. Aber ich sage, die Patriots verlieren nicht zwei Spiele in Folge. So.
Ja, und sie gewinnen zum zweiten Mal gegen die Bills. Mac Jones hat zu Hause ein Passer-Rating von 102,5 und wenn er es schafft, keine Fehler zu machen, gewinnen sie dieses Spiel. Und ich glaube, dieses Mal hat er nicht nur drei Passing Attempts, weil man vergisst immer, dass das Wetter furchtbar war und bei dem Wetter wirft man einfach nicht. So, und die Patriots mussten es nicht. Die Bills schon, es hat nicht funktioniert. Die Patriots haben aber funktionierendes Running Game und deswegen mussten sie es einfach nicht. Aber diese Woche wirft Mac Jones auch wieder für mehr und deswegen gewinnen sie das Spiel und überraschen die Nummer 1 Pass Defense in Buffalo. Und ich sage auch, also nicht in Buffalo, sondern die Buffalo-Leute überraschen sie in New England. So. Deswegen Sieg Patriots zu Hause. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars gegen die New York Jets. Und das Spiel, wollen wir es einfach skippen? Nein, wir reden noch kurz drüber. First overall pick gegen second overall pick.
Weißt du, was ich bei der Vorbereitung gedacht habe? Oh, bei diesem Spiel wird Tobi sagen, wollen wir das einfach skippen? Ja. Weil immer, wenn die Jets, die Jaguars oder die Texans in Kombination miteinander spielen, sagt Tobi, wollen wir das Spiel einfach skippen?
Ja, ist auf jeden Fall der Toilet Bowl, an diesem Wochenende.
Und das ist das Schlimmste. Ich wollte gerade sagen, er wird irgendwas mit Toilet Bowl sagen.
Siehst du, naja, man kennt sich, wenn man. Das ist jetzt schon unsere 41. NFL-Folge und Sonderfolgen und News-Folgen zählen gar nicht mit rein.
Das ist so wunderbar, dass man so Floskeln hat, die man zu solchen
machen wir hier kein Fass auf.
Zu solchen Mannschaften sagt.
Machen wir hier einfach kein Fass auf.
Ja, genau. Und das, weißt du, was das Tollste ist? So wie wir gerade reden, schenken wir den Jaguars und den Jets gerade die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Keine. Die Jets haben viele Covid-Fälle, deswegen gewinnen für mich hier die Jaguars. Das ist für mich der einzige Punkt.
Ich hatte die Jets hier stehen, dass sie zwar nicht wegen Wilson, sondern trotz Wilson irgendwie gewinnen, weil sie mit den Dolphins ganz gut mithalten konnten, ne, zumindest so die erste Halbzeit. Ja. Und bei den Jaguars sehe ich einfach keine Offense. Und das hat sie auch nicht, da gab es keinen Urban Meyer-Effekt. Ja. Aber es ist auch die.
Aber James Robinson konnte ein bisschen laufen und die Jets verteidigen den Run halt nicht.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich sage, die Jets gewinnen, wenn Robinson unter 200 Yards läuft. So. Ne, und dann habe ich gelesen, dass sie 15 Covid-Fälle haben. Aber ich war scheinbar zu voll, meine Markierung zu ändern, deswegen bleibe ich jetzt einfach bei den Jets. So. Und dann haben wir nicht das gleiche getippt und ich glaube, es ist pure Willkür, wer hier gewinnt. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Die New York Giants gegen die Philadelphia Eagles. Mir tut jetzt schon die Giants Defense leid.
So, genau, das ist ziemlich der Punkt. Die Eagles werden laufen, die Eagles werden effektiv laufen und die Giants gute Secondary wird gar nicht zum Zug kommen. Sieg Eagles, weil auch Jake Fromm kann diese Giants nicht retten.
Ja, das sollte auch nicht die Prämisse für ein Spiel sein, dass Jake Fromm dich rettet. Warum mir die Giants Defense halt richtig leid tut, ist, die eigene Offense schafft es nicht, mehr als drei Downs auf dem Feld zu bleiben. Und die Gegner laufen auch nur. Das heißt, die kontrollieren die Uhr sowieso. Ja, das heißt, diese Defense wird am Ende...
Die sind richtig lange auf dem Feld. So richtige 9-Minuten-Drives die ganze Zeit.
Die brauchen kein blaues Zelt, die brauchen ein Sauerstoffzelt. Ja. Also das wird ein richtig hartes Spiel für diese Defense. Gerade für die Run-Defense, mein Beileid. Und die Eagles sind immer, die können ja den Runner andauernd wechseln. Also die sind dann richtig fresh.
Ja, das ist ja richtig eklig. Ja, also. Und die sind damit auch eine richtig gut gecoachte Offense-Line, die Eagles. Das ist halt, das merkt man richtig. Die können da auch den dritten Backup spielen lassen, der performt trotzdem.
Also auch Sieg Eagles, by the way, für mich. Und die Offense ist einfach zu ungefährlich von den Giants. Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers.
Ja, also man kann ja, finde ich, von den Buccaneers dieses Jahr halten, was man will. Aber gegen die Panthers werden sie gewinnen, allein aufgrund dessen, dass die Panthers so ungefährlich sind. Und dass man halt irgendwo Cam Newton im Zaum halten muss im Run-Game. Ja, und das war's. Das Passing-Game der Panthers wird dich nicht schlagen, egal wie schlecht du bist in der Secondary. Das ist gut für die Buccaneers. Und ich gehe sogar noch weiter. Die Buccaneers werden scoren.
Die werden die verprügeln. Ich glaube tatsächlich, dass das der Fall wird. Ich will jetzt nicht gegen Tom Brady spielen nach so einem Spiel. Ich möchte jetzt nicht das Surface sein, gegen das er diese Woche spielt. Ja. Das sind die Panthers, ne? Cam Newton, 5 Spiele, 4 davon als Starter, 54,9% Completion. QB-Rating von 26,8, aber das ist ESPN-Rating. Ne? Aber ist trotzdem schlecht. schlecht.
Ja, aber 54, vom Gefühl her, ne? 54% Completion.
Ich hätte gesagt 30.
Wenn du jetzt vom Gefühl her sind es halt 30. Ja. Darauf wollte ich hinaus. So, es ist ja eigentlich vom Gefühl her sogar noch schlechter, als es im Endeffekt ist.
Nur 623 Yards und ich war überrascht, 4 Touchdowns zu 4 Interceptions, da hätte ich 2,6 oder so getippt. Also ich sehe hier keine Chance, wie Tampa Brady gegen die Panthers verlieren kann. Deswegen Buccaneers. Egal, ob seine Waffen fit sind oder nicht. Okay, nächstes Spiel.
Auch Scotty Miller wird da scoren.
Da gebe ich dir recht. Okay, nächstes Spiel. Los Angeles Chargers gegen die Houston Texans. Und wenn die Chargers das nicht gewinnen, haben sie die Playoffs nicht verdient.
Ja, Punkt. Ist so. Also muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also sie müssen auch mit, wie heißt der Backup? Justin Jackson.
Der gar nicht schlecht ist, der nur leider mal verletzt. Ja. Das sei Pech. Sonst hätte er vielleicht auch schon woanders
einen Spot bekommen. So ist das bei den Chargers.
Bei den Running Backs. Das ist eine fiese Kombi.
Ja. Richtig. Und dann hast du bei den Chargers halt immer irgendeinen undrafted Typ, der auf einmal gut ist. Weil das muss man den Chargers lassen, das machen sie gut. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe keinen Case, so außer Brandon Cooks fängt für 200 Yards.
Ja, aber selbst dann nicht. Dann outscored ihn Herbert plus das Running Game, was auch ohne Eckler funktioniert wird, weil Houston Nummer 32 gegen den Run, 145 Yards pro Spiel, trotzdem laufen. Egal, ob Eckler da ist oder nicht, lauf einfach dieses Spiel zu Ende. Richtig.
Zur Not wird Herbert, das Ding ist halt, Herbert kann ja selber auch.
Das ist krass, wie athletisch der ist, dafür, dass der 2 Meter ist oder so.
Ne? Weiß es.
Beides. Genau, okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears gegen die Seattle Seahawks.
Das Team, also da auch wieder, fand ich schwer zu picken. Ich gehe jetzt hier mit den Bears, weil mir Justin Fields in der Bears Offense ist für mich die bessere Version von Russell Wilson gerade.
Ist das meine These für dieses Spiel ist? Erfahrung. Die Chicago Bears wissen, was es heißt, eine Kack-Offense zu haben. Die Seattle Seahawks wissen das nicht. Ja. So, deswegen gewinnen die Chicago Bears, weil sie einfach wissen, wie sie eine schlechte Offense handeln müssen auf Seiten der Defense. Ja, es wird kein schönes Spiel. Und am Ende glaube ich tatsächlich, dass Justin Fields eins seiner besten Saisonspiele spielen wird.
Das glaube ich auch. Also Justin Fields hat sich jetzt auch, finde ich, so ein bisschen entwickelt, so über die letzten 3 Wochen und gegen die Seahawks wird man es auch richtig merken im Ergebnis.
Ja, na, das weiß ich nicht, aber zumindest, weil die Bears haben ein krasses Problem, was Scoring angeht, aber auf jeden Fall in Yards und Completion Percentage und sowas wird ein nice Spiel hinlegen und Rushing Yards und dann gewinnen sie irgendwie knapp. Ich glaube, es wird kein High-Scoring-Game. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es keins wird.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Kommen wir zum nächsten Spiel, die Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs.
Also hier gehe ich mit den Chiefs und ich muss halt sagen, wie schnell man bei den Chiefs wieder dazu gekommen ist, dass man sie einfach als Favorit sieht und sie sicher picken kann. Die hatten so 3, 4, 5 Spiele, wo auch gerade ich habe sie richtig hart gehatet, aber die Offense hat jetzt wieder gezeigt, wir können scoren, wir können auch jederzeit scoren, wenn wir müssen und die Defense ist immer noch gut. Und die Steelers, da ist die Offense halt eindimensional und beschränkt, ist gut gecoacht, ja, und die gewinnen. Sie holen schon alles aus dem Kader raus, sie holen auch alles aus Big Ben raus, was er kann, aber das reicht gegen die Chiefs halt nicht.
Ja. Ja, die Chiefs leben halt von ihren Stars und die Stars haben letzte Woche gezeigt, dass sie es immer noch können. Also sehr eindrucksvolle Performance von Kelce und Hill und auch von Mahomes. Aber es sind auch, sie haben auch, also Kelce und Hill nicht, die haben sehr, sehr gut gespielt. Aber auch Mahomes hat Fehler gemacht, die du sonst nicht von ihm gesehen hast. Dieser eine Pass beim vierten Versuch, den er im Boden geworfen hat. Da sind schon noch, es ist noch nicht das gleiche Team wie letztes Jahr und es kann immer noch sein, dass dieses Team verliert. So, in den vergangenen beiden Jahren war es ja so, ja gut, die Chiefs gewinnen safe, so Punkt. Ne, aber es könnte immer noch passieren, dass die Steelers auch hier eine Überraschung schaffen. Aber ich glaube, du musst mindestens 3 gute Quarters haben und die Steelers haben das falsch verstanden. Die haben nämlich nur 1 und 3 schlechte. So, und das reicht dann nicht.
Aber die Steelers, aber was die Steelers halt haben, ist ein guter Pass Rush alleine mit TJ Watt und Cam Hayward. Und das ist halt ein Mittel gegen die Kansas City Chiefs. Also die haben schon das defensive Potenzial, um die Kansas City Chiefs einzuschränken.
5,56 bis zum NFL-Rekord für TJ Watt. Ja, macht er hier sein 3-Sack-Game? Ja. Who knows?
Ich sag jetzt zwei, vielleicht. Dafür finde ich halt auch, wenn er 2 macht, dann hat er schon ein richtig gutes Game gegen diese O-Line gemacht, weil die ist nämlich stark.
Ist gut. Vor allem der Center Humphrey, der ist richtig stark, der Rookie. Aber gut, den trifft im Normalfall nicht TJ Watt. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders.
Und auch das Spiel fand ich richtig schwer zu picken. So, also ich habe hier Sieg Raiders stehen, aber einfach nur aufgrund dessen, dass ich nicht weiß, wie es Teddy B richtig geht, ob der spielen wird. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er nicht spielen wird. Und damit halte ich die Offense der Raiders für stärker als die Offense der Broncos, auch wenn ich die Defense der Broncos für deutlich besser halte als die Offense der Raiders, aber ich halte halt nichts von Drew Lock und ich glaube, Drew Lock wird genug Fehler machen, damit die Raiders gewinnen.
Ich gehe davon aus, dass Drew Lock spielt, weil Teddy Bridgewater wird im Concussion-Protokoll sein und dann bist du, da ist die NFL ja sehr sensibel und das ist auch vernünftig. Aber es ist egal, ob Drew Lock spielt. Im Idealfall hat er ein Spiel wie Mac Jones gegen die Buffalo Bills und kriegt 3 Passing-Attempts, weil die Denver Broncos haben gezeigt, dass sie den Ball lieber laufen. Da sind sie Nummer 9. Das Nummer 9 Team, was Rushing angeht. Ja. Sie haben 2 gute Backs. Also sie können auch mal kompensieren, wenn einer ausfällt. Williams und Gordon funktionieren gut. Und die Raiders sind Nummer 25 gegen den Run. Mit 122,7 Yards per Game, die sie zulassen. Also hier hast du auf jeden Fall ein gutes Matchup für die Broncos. Und wenn das Running Game funktioniert für Denver, wenn Drew Lock bitte nur Handoffs machen lässt, dann, glaube ich, gewinnt sie das Spiel. Also ich gehe hier mit den Broncos.
Ja, das, also wo ich halt den Punkt sehe, ist, Drew Lock wird Fehler machen.
Den Handoff fummeln.
Du musst halt auch immer sehen, ab wann, wie lange kannst du laufen? Wenn du mit 2 Scores zurück bist im dritten Quarter, dann kannst du nicht mehr laufen.
Mein Tipp setzt voraus, dass das nicht passiert.
Oder so. Ich setze nicht auf die fehlerfreie Spielweise von Drew Lock. Das wird zu riskant.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Washington Football Team gegen die Dallas Cowboys.
Für mich Sieg Cowboys, weil die Defense der Cowboys krass ist und die Offense gut genug.
Ja.
Und beim Football Team ist halt auch wieder, das ist ein Covid-Team.
Ja. Und vor allem, die haben ja unglaublich viele Ausfälle. Das ist ja eins der Teams, was jede Woche kämpfen muss, weil hier ist wer da fehlt wer und hier reicht es halt nicht. Dallas Defense ist on fire. Da kann die Washington Football Offense, das klingt immer so blöd, egal, auf jeden Fall nicht viel ausrichten. Und ich glaube, das könnte ein richtig gutes Spiel für Selbstbewusstsein der Dallas Offense werden. Dass die hier mal wieder ein bisschen frei aufspielen können, performen können, was ausprobieren können und da wieder so ein bisschen Selbstvertrauen tanken und schön scoren werden. Kann aber auch sein, dass die Offense überhaupt nicht funktioniert und sie einfach nur ganz knapp gewinnen dank der Defense. Aber so oder so, wegen der Defense gewinnen hier die Dallas Cowboys. Kommen wir zum Montagsspiel. Die Miami Dolphins gegen die New Orleans Saints. Und das fand ich richtig schwer. Nach der Leistung vergangener Woche gegen die Bucks fand ich das richtig schwer.
Hier muss ich dich tatsächlich fragen, wer ist hier der Favorit?
Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das mein zweites Ü-Ei ist. Deswegen.
Ich glaube nicht. Also egal, wen du tippst. Ich glaube, es gibt ja kein Ü-Ei.
Ja, weil, also ich bin jetzt hier nämlich bei den Dolphins. Weil ich glaube, dass die Miami Defense gut ist. Also gerade Passverteidigung sowieso. Und im Run haben sie es halbwegs gefixt gekriegt. Und ich halte halt von der Offense der Saints nicht viel. Weil auch die haben ja nicht gut gespielt gegen Tampa. Und deswegen Sieg für Tour. Statement-Sieg für Tour.
Ja, und die Dolphins sind auch Nummer 7 gegen den Run. Ja, und wenn sie es schaffen, Hill am Laufen zu hindern und ihn dazu zwingen zu werfen, dann wird es schwierig. Und ich glaube, Tua, ja, letzte Woche wieder ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, der wird das Spiel gewinnen. No. Saints Defense, ja, Nummer
Glaube ich auch.
5 in Points allowed. Ah, sie hatten in den, das lebt auch noch so ein bisschen von der ersten Hälfte der Season, weil in den vergangenen Wochen haben sie auch unter anderem 40 Punkte gegen Philadelphia bekommen. Und gut, das war durchs Run-Game und da sind die Dolphins keine Gefahr, aber trotzdem.
Aber sie haben Duke Johnson jetzt. Vielleicht ist er der Runner für diese Offensive Line, weil er einfach ohne Offensive Line läuft und sagt: Nee, nee, ich verlasse mich hier nicht aufs Blockschema. Ich laufe einfach mein eigenes
Was
Ding.
krass ist, weil der eigentlich gar kein Downhill-Runner ist, sondern eher so ein Third-Down-Back.
Ja, richtig.
Naja,
Ja.
okay. Keine Bye Week diese Woche.
Aber er ist halt
Ja, das
shifty.
stimmt.
So,
Aber er hat auch, er
vielleicht.
ist auch aggressiv gelaufen.
So.
Tatsächlich. Okay, Tom,
Ja,
wir
aber
müssen.
das ist also, aber das ist das, was man ihm eigentlich gar nicht zutraut, auch körperlich gar nicht
Ja, das
zutraut, finde
stimmt.
ich.
Tom, wir müssen hustlen hier.
Ich weiß nicht, ob das gesund für ihn ist. So,
Wir müssen
ja.
hustlen, wir müssen
Hey, wir
hustlen.
sind schon ein bisschen.
Keine Bye Week.
Ja, sehr
Keine
gut.
Bye Week für
Sehr
irgendein
gut.
Team. Logisch, wir nähern uns dem Ende.
Weißt du, was jetzt kommt? Werbung 2. Firstam.eu hat immer noch Quark 10 und gibt euch alles, worauf ihr mit dem, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt, 10%. NFL Caps, Base Caps, Beanies, 10%. Jetzt gerade, wenn es kalt wird. Deswegen sichert euch 10% bei firstdown.eu. Werbung Ende.
Sehr schön. Kommen wir zu den Over und Unders, beziehungsweise zu unseren drei Thesen. Ich fange mit meiner ersten These an, weil die musste ich direkt umbauen. Weil ich habe die Thesen, ich habe damit
Okay.
angefangen und dann kam die News, Austin Eckler hat Covid. Jetzt funktioniert es ja nicht mehr. Weil ich habe gesagt, Austin Eckler läuft für 100 plus Yards und das wäre erst das zweite Spiel. Das hat er bis jetzt nur gegen die Raiders geschafft. Und das ist deswegen, wäre es überraschend, weil er angeschlagen ist und sich aktuell die Reps mit Jackson und Kelly teilt. Und ich habe gesagt, er schafft trotzdem 100 plus Yards.
Ja.
Das können wir jetzt vergessen, die schafft er auf gar keinen Fall, weil er einfach nicht spielen wird.
Er
Deswegen
nicht,
sage ich,
aber die
genau,
Chargers
deswegen
vielleicht.
sage ich, Justin Jackson hat ein 100 plus Yard Game. Letzte Woche hatte er bei 13 Attempts 86 Yards, das gegen Kansas. Und gegen die Texans schafft er 100 plus, weil ich schon glaube, er ist der Number One Back und nicht Kelly.
Ja.
Okay.
Also würde ich glatt mitgehen, das kann
Ja.
passieren. Also das würde ich gar nicht. Ich glaube, gegen diese Run-Defense können viele Spieler 100 Yards im Game auflegen. Und die O-Line, es kommt ja hier auf die O-Line hin.
Die
Fertig.
letzte Woche die bestgerankte O-Line war. Hat den Award bei Pro Football Focus gewonnen.
Genau.
Das hättest du mir das letztes Jahr erzählt, du. Hui. Na gut.
Ja,
Okay.
also deswegen, man sollte nicht nur Wochen-Awards feiern, Tobi. Das ist das Problem bei
Ey, aber die
Chargers.
Offensive Line ist tatsächlich
So.
dieses Jahr gut.
Die
Die
ist
ist wirklich
gut.
gut. Matt Filer
Die ist das ganze Jahr über gut.
ist eine krasse Verpflichtung gewesen, der Guard von den Steelers und Rashawn Slater ist mit Abstand der
Slater ist ein
beste
Biest.
Tackle aus diesem Draft.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, deine erste.
Die Cardinals lassen 280 Rushing Yards zu.
Also eine Menge.
280.
Super.
Das ist richtig viel. Ich gehe wirklich, also wenn, das ist so, ja, okay, Carson Wentz darf maximal 10 Attempts haben.
Ja, stimmt. Ich gehe nicht mit, weil wer soll noch laufen außer Jonathan Taylor? Und ich glaube, alleine läuft er das nicht. Vielleicht noch Heinz, aber
Ja.
nee, das ist zu viel. Aber ich würd sagen, Jonathan.
280 finde ich auch zu viel, aber über 200 würde ich glatt
Ja, da würde ich
mitgehen.
mitgehen.
Deswegen.
Ja. Hängt dann natürlich davon ab, dass irgendwie ein Big Run funktioniert, aber warum nicht? Bei Jonathan Taylor nicht
Ja.
unwahrscheinlich. Ja, zwar, also 200 plus gehe ich auch mit. 280 ist mir zu viel, weil sie eben nicht den zweiten Run haben. Ja.
Ja.
Nee, das ist zu viel.
Ja.
Okay. Meine zweite, Mac Jones, ne, im ersten Spiel gegen die Bills, zwei Würfe, beziehungsweise zwei angebracht, drei Würfe. Ich sage, in diesem Game überraschen die Patriots die Bills und werfen einfach ganz viel und laufen nicht mehr. Und deswegen hat er über 200 Passing Yards, also sie laufen schon noch, aber nicht nur. Und er hat über 200 Passing Yards
Ja.
und mindestens 25 Attempts, obwohl es gegen die Number One Pass Defense der Bills geht, die nur 175,6 im Schnitt zulassen. Aber er hat über 200 und mindestens 25 Attempts.
Also ich glaube, die Number One Pass Defense Statistik lebt immer noch davon, dass Wright fit war und dass sie halt in den ersten 10 Spielen richtig krass waren. Ja, und Mac Jones kriegt 25 Attempts und wirft auch über 200
Okay.
Yards. Interceptions hast du ja nicht erwähnt und so.
Ja, nee,
Also
das
ich
zählt
glaube,
nicht mit
vielleicht
rein.
wirft er
Ja.
zwei Touchdowns und einen
Ja.
Pick.
Das
So,
zählt ja nicht mit rein.
das kann halt
Und es
passieren.
wird, und es würde so, es wäre so schön, weil es zeigen würde, wie Bill Belichick einfach Spiele auf allen Ebenen gewinnen kann. Wenn sie jetzt einfach das zweite Spiel wegen dem Pass gewinnen, weil alle Folge so, oh, und jetzt gewinnen sie
Ja,
einfach
das
wegen
wäre
dem
krass.
Pass.
Das wäre krass.
Okay. So, was hast du immer gebucht?
Ja. Die Cowboys scoren wieder unter 25 Punkten und gewinnen trotzdem.
Ja, das passt ja nicht dazu, dass ich gesagt habe, die tanken hier Selbstvertrauen, aber davon bin ich selber auch nicht so überzeugt. Ich glaube auch eher, sie gewinnen wegen der Defense und deswegen ja, gehe ich mit.
Also ich glaube auch, dass das passieren
Okay.
kann. So, also die Cowboys haben vielleicht auch so ein Game, wo man viele Yards macht, aber wenig Touchdowns. Irgendwie so.
Okay. So, meine dritte These. Die AFC ist ja wild. Also von Platz 4 bis 8 haben alle Teams einen Rekord von 8-6. Bengals, Colts, Chargers, Bills, Ravens, alle 8-6. So, Ravens sind aktuell auf 8 und damit sind sie raus aus den Playoffs. Stand jetzt. So, und ich sage, wenn sie gegen die Bengals verlieren, war es das.
Ja.
Dann kommen sie nicht mehr rein.
Das holen sie nicht. Du hast danach nur noch 2 Wochen Zeit. Wie willst du das
Naja, die
aufholen?
Teams sind ja alle sehr nah beisammen. Da kann auch sein, dass die. Gut, die Chargers sollten gewinnen gegen die Texans. Das ist ein absoluter
Ja.
Pflichtsieg.
Die anderen hören ja nicht auf zu
Naja,
spielen. So, das darf man ja
die
auch nicht
Bengals haben
vergessen.
dann ja logischerweise gewonnen. Aber die
Ja.
Colts können durchaus gegen die Cardinals verlieren. Und die Bills verlieren ja gegen die Patriots, wie wir beide glauben. So, und dann hast du drei Teams, die diese Woche verloren haben und die dann in den nächsten beiden Wochen um
Ja,
den Playoff-Spot fighten.
genau, wo auch richtig. Und dann bist du einer
Ja,
von
aber das ist ja die
dreien. Und
Chance.
das ist ja auch schon total unwahrscheinlich. Ja, aber das ist eine eindritte Chance. Das ist halt auch nicht so
Naja,
überragend.
zwei von den
Also
drei kommen
deswegen,
ja
ich sag.
weiter. Also es ist eine zweidrittel Chance.
Ja.
Nur einer von den genannten Teams hier fliegt raus.
Ja, trotzdem nein. Also du musst schon gegen den direkten Konkurrenten jetzt in der
Ich
AFC
sehe das
gewinnen,
genauso.
damit
Ich
du
sehe das
dann
genauso. Aber es
gewinnst.
ist
So.
die Hoffnung danach ist schon noch da.
Ja.
Also es ist auch noch eine gute
Ja, die
Chance.
Saison ist nicht
Genau.
vorbei, natürlich.
Aber
Also die Saison ist nicht vorbei, keine Frage, aber
ja.
nein, du musst das Spiel jetzt gewinnen, damit du eine realistische, planbare Chance hast und selber das Heft des Handelns behältst. Sonst bist du ja immer abhängig von den Ergebnissen der anderen.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Okay,
So.
also ich sage das genauso, ich sehe es genauso. Wenn die Bengals das gewinnen, sind die
Ja.
Ravens raus. Okay, deine dritte.
Die Dolphins schaffen das, was Brady mit Tampa nicht geschafft hat. Sie scoren über 25 Punkte gegen die Saints.
Nicht mal annähernd geschafft hat, muss man ja sagen. Not even
Ja, ich wollte
close.
jetzt nicht gemein sein.
Not even close.
So.
Ja, sei vorsichtig. Die Bucks sind ja jetzt ein Deutschland-Team. Müssen wir aufpassen. Was soll ich sagen?
Meinst du, er kommt hierher und
Ja,
verprügelt
aber auf
mich?
einmal haben wir scheinbar eine große Fanbase hier, seit er da ist.
Ja.
Ja, du, kann ich mir vorstellen. Ich glaube an Tour, ich glaube, das wird ein gutes Spiel von ihm. Ne, die Frage ist, wie gut sie laufen können. Und ich glaube nicht, dass Duke Johnson jetzt back-to-back überperformt.
Ja,
Aber
das wäre krass.
ja, doch, 25 Punkte kann ich mir vorstellen. Okay.
Ja.
Das waren unsere drei Thesen, beziehungsweise sechs.
Richtig. Ich würde sagen, wir kommen zu Shots
Ja.
Fired. Diese Woche Baltimore Ravens Secondary ohne Marlon
Ohne
Humphrey
alle.
gegen die Receiver und das Passing Game der Bengals. Tobi hat sich bereit erklärt, freiwillig, dass die Defense, die Secondary ohne Marlon Humphrey der Ravens zu verteidigen. Ich erzähle ein bisschen was über das Potenzial der Bengals an dieser Stelle. Jetzt geht's los. Das erste Wort hat Tobias
Echt am
Dannenberg.
Anfang. Also die Ravens Secondary, die ist natürlich angeschlagen. Ne? Ich habe ja so einen netten Screenshot gemacht immer von dem Depth Chart. So, und du hast auch so viele Spieler, die out sind. Du hast 1, 2, 3, 3, die out sind. Einer ist questionable, das ist aktuell der Starting QB Tavon Young. Du hast 4 Spieler auf der Injured Reserve Liste, darunter Marlon Humphrey und den Safety DeShawn Elliott. Also diese Secondary wird's verdammt schwer haben. Ist aber nicht wichtig, weil die Ravens, es ist schon wieder ein Shots fired, wo ich so argumentieren muss, dass meine Unit kacke ist, aber sie trotzdem performen wird, weil der Rest stimmt. Und Harbaugh ist ein verdammt guter Coach und er wird einen Weg finden. Die Ravens sind die Number One Defense gegen den Run. Lass nur 86,2 Yards zu. Ja, sie sind auch auf 31 gegen den Pass, 264,9. Ravens haben aber auch die 10-beste Pass-Rush-Win-Rate. Und die Bengals wiederum sind auf 31, was die Pass-Block-Win-Rate angeht, mit 48%. So, ich habe keine Blitzstatistik zu den Ravens aus diesem Jahr gefunden, aber 2020 hatten sie eine Blitzing-Rate von 61% on Third Downs. Das ist
Das kann auch
mit
immer noch
Abstand
stimmen.
der höchste
Also, das
Wert.
kann immer noch
Genau. Und
stimmen.
ich gehe
Also.
einfach damit, dass Harbaugh seine Philosophie nicht geändert hat und ich weiß, dass dieses Team viel blitzt. Ich habe nur keine Zahlen gefunden, deswegen gehe ich mit den Zahlen aus dem letzten Jahr. Die blitzen einfach verdammt viel. Das heißt für mich, da wird ein immenser Druck auf Burrow sein. Sie werden die ganze Zeit blitzen. Burrow hat keine Protection. Sie können aber auch nicht laufen, weil sie gegen die Number One Run Defense spielen. Das heißt, Burrow wird zu Fehlern gezogen. Er wird keine Zeit haben. Es wird lange Third Down Situationen geben. Und das hilft natürlich der Secondary. Sie müssen nicht lange covern. Sie müssen nur ganz kurz covern. Weil dann ist Burrow schon gesackt. Und deswegen wird die Secondary ein gutes Spiel haben. weil die Ravens Burrow einfach in Grund und Boden blitzen und die Offensive Line keinen Stich gegen diese Defense sieht. Das ist meine Argumentation.
Okay. Ziemlich wild. Weil die Baltimore Ravens lassen die fünfthöchste Pass-Completion-Percentage zu. Das ist schon mal Percentage. So. Ne? In den letzten
drei Spielen. Das ist interessant, heißt, wie viele Attempts es auch waren. Weil klar, wenn der QB den Ball rauskriegt gegen diese Secondary, die da in
dann ist er auch da.
Ja.
Weißt du, sie lassen aber auch die drittmeisten Yards pro Versuch zu.
Ja, dann sind, ja klar.
Mit 7
One-on-One-Coverage, der Fourth-String-Cornerback ist geschlagen, zack, 80-Yard-Touchdown.
Ja, richtig. Also das heißt, wenn das Ding ankommt, dann ist auch zumindest ein First Down. So 7,5 Yards pro Versuch, das ist schon böse. Die Baltimore Ravens haben mit 0,8 pro Game die zweitwenigsten Takeaways der Liga. Auch ungünstig.
Das stimmt.
Weil das weil deine These so ein bisschen auf Interceptions und so weiter
auch aufbaut. Sex.
Also auf Fehler der Bengals. Nur auf Sex.
Nur auf Sex. 18 Sex in diesem Spiel.
Ja. Und dagegen spielen die Bengals. Also sie spielen gegen ein Team, was prozentual viele Pass-Completions zulässt und haben selbst die dritthöchste Completion-Rate und sind allgemein ein Top-10-Team, was das Passing-Game angeht. Und ja, das Run-Game der Bengals ist nicht gut in den letzten Wochen, aber Joe Mixon darf man weiterhin nicht ignorieren. Das heißt, du musst jemanden für ihn abstellen. Du musst durchgehend die Box irgendwo voll haben oder blitzen lassen, damit... Weil du Joe Mixon jetzt nicht auf einmal sagst, ja, dann lassen wir den.
Ist ja nicht so, dass die Ravens hier groß adjusten müssen dann in dem Fall.
Ja, so, also ich glaube, dass die Bengals und Joe Burrow ist es gewöhnt, immer einen im Gesicht zu haben.
Das stimmt.
Machen wir uns nichts vor. Seitdem der Typ in der NFL ist, ist er auf der Flucht. Und trotzdem, er wird meiner Meinung nach, haben wir hier ein Game, wo er 280 Yards, 3 Touchdowns und einen Pick schmeißt. Pick aufgrund dessen, weil er halt irgendwo wegläuft und eine blöde Entscheidung trifft. Ich halte hier einfach die individuellen Matchups für zu unterschiedlich. Sie haben Chase, Boyd, Higgins, Mixon, der auch im Passing-Game irgendwo ein Faktor ist, und Uzuma. Und hier kommt nämlich auch noch ein weiterer Unterschied. In Cincinnati ist nichts los. Das sagt Joe Burrow selbst. Er sagt, in Cincinnati hat man jetzt außerhalb vom Training nicht so viel zu tun. Bei uns gehen die Leute nicht feiern und holen sich irgendwie jedes Wochenende Covid, sondern wir gehen nur zum Training und danach gehen wir nach Hause. Wir machen nicht viel mehr. Und deswegen, die sind alle fit. Die haben kein Covid und sie sind das potenziell talentiertere Korb. Sie müssen es jetzt nur auf die Platte kriegen.
Bei den Bengals gibt es kein Covid.
Ich sage, mit
das Querdenker-Team.
Ja, das hat einfach ignoriert.
Nein,
so.
Nein, das hat er ja nicht gesagt.
Ich sage, bei 280 Passing Yards, 3 Touchdowns und 1 Interception haben die Bengals hier dieses Duell gewonnen. So, und das finde ich eigentlich ein ganz guter
Punkt. Ist halt wild, dass meine Argumentation für die Secondary ist, dass die Secondary nicht funktioniert, aber alles andere drumherum. Und 280 Yards kannst du natürlich hinkriegen. Die Big Plays, ja, dafür sind sie anfällig in Baltimore, definitiv. Da gehe ich mit. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich akzeptiere die Bedingungen, aber ja, da könnte ich den Knackpunkt sehen, wo ich es verliere. Aber 3 Touchdowns finde ich krass. 3, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich finde die Bedingungen gut. Die sind fair, 280 Passing Yards, 3 Touchdowns.
Ja, ich finde,
damit kann ich leben.
Ich finde bei solchen Sachen, wir können jetzt hier auch nicht so den, wenn wir durchgehend davon reden, dass die Bengals eine krass talentierte Offense haben, da musst du halt irgendwann auch mal 3 Touchdowns auflegen
können. Das stimmt, ja. Also ist so ein bisschen...
Von Aaron Rodgers erwarten wir das jede Woche und der hat schlechte Receiver.
Das ist so ein bisschen, ich setze hier auf alles andere außer die Secondary und du setzt auf das Potenzial deiner Gruppe. Ne?
Ja.
Was war eigentlich
so kann man's ausdrücken.
Shots fired letzte Woche? Was hatten wir da? Das haben wir nicht angesprochen. Ich schau mal fix. Wir hatten Shots fired. Ja, da war ich. Hatte ich doch so im Kopf. Okay. Ja, alles klar, das habe ich gewonnen. Ich wusste, dass es in dem Spiel war und Eagles, weil wir hatten, Washington war ja die Nummer irgendwie Nummer 5 Run-Defense und die Eagles hatten das Number 1 Run-Game. Deswegen war das eigentlich ein ziemlich nices Matchup, weil hier eine sehr gute Run-Defense gegen eine sehr gute Run-Offense spielt. Aber
nein.
Aber das habe ich ja mit. Das hat ja sowas von gewonnen. Da,
Das hast du alleine mit Miles Sanders
gewonnen. Also, it's crazy.
So, also.
Ich wusste, dass es das Spiel war und ja, es war das Run-Game.
Ja.
Und ja, okay. Also, so. Diese Woche ist Shots fired Ravens Secondary gegen Bengals Wide Receiver, Bedingungen sind 280 Passing Yards und 3 Touchdowns. Ein Pick darf er werfen, ne? Genau. Ein Pick darf er werfen. Gut, mit den Bedingungen kann ich leben. Tom, das war's. Wir haben die Folge im Kasten, würde ich sagen.
Leute, bewertet uns bei Spotify, bewertet uns überall, folgt uns überall, also bei Instagram, Twitter. Unterstützt uns bei Patreon. Wenn euch auch die Sonderfolgen gefallen, unterstützt uns bei Patreon. Aber bewertet uns bei Spotify. An dieser Stelle vielen Dank für den bisherigen Support. Ich wünsche euch sehr schöne Feiertage und wir hören uns nächste Woche. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ja, wir hören uns tatsächlich nächste Woche. Ihr hört aber Torben, nämlich morgen, wenn die Sonderfolge rauskommt. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch natürlich auch super schöne Festtage, trotz all dieser Bedingungen, unter denen die leider wieder stattfinden müssen. Macht das Beste draus und vor allem viel Spaß beim NFL-Schauen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.